Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Ja, herzlich willkommen zur 44. Folge des Podcasts Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wie immer mit mir, Selma Garter, ich bin Juristin in Berlin und mit mir,
Dana Valentina, ich bin Juristin aus Rostock.
Wir sitzen hier heute mal wieder virtuell zusammen, um über ein spannendes Thema ins Gespräch zu kommen, nämlich über die Eizellabgabe. Vielen auch bekannt unter dem Begriff der Eizellspende. Darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen, warum wir über Eizellabgabe sprechen. Und über die Frage, gibt es Möglichkeiten, die zu legalisieren? Sollte sie legalisiert werden? In welchem Rahmen sollte sie legalisiert werden? Und diese rechtlichen Fragen werden wir erörtern mit unserem Gast heute, mit Professor Dr. Anne Sanders. Es gibt im Wesentlichen zwei Anlässe, warum wir das heute tun in dieser Juli-Folge unseres Podcasts. Es gab nämlich unlängst einen Abschlussbericht einer Kommission der Bundesregierung zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Diese Kommission hatte zwei Untergruppen, eine zu 218, nämlich zum Schwangerschaftsabbruch. Auch darüber haben wir schon im Podcast gesprochen und werden es sicher auch noch einmal tun. Und eine andere Untergruppe, die sich beschäftigt hat mit eben der Eizellspende und der Leihmutterschaft. Hier der wichtige Hinweis. Wir sprechen heute nur über die sogenannte Eizellspende oder Eizellabgabe und nicht über die Leihmutterschaft. Und ein weiterer Anlass, das zu tun hier im Podcast des Deutschen Juristinnenbundes, ist natürlich ein Policy Paper des DJB, das auch unlängst erschienen ist oder kurz vor dem Erscheinen des Abschlussberichts der Kommission der Bundesregierung, nämlich im April 2024, zum Thema Eizellabgabe. Und der Deutsche Juristinnenbund beschäftigt sich in diesem Policy Paper umfangreich mit der Frage der Legalisierung eben der Eizellabgabe und die Spielräume für eine mögliche eben Entkriminalisierung. Ja, liebe Dana, du warst ja auch Mitglied der Arbeitsgruppe im Deutschen Juristinnenbund, die sich mit der Eizellabgabe beschäftigt hat. Führ uns doch mal ins Thema ein, indem du uns verrätst, warum spricht eigentlich der Deutsche Juristinnenbund von der Eizellabgabe und nicht, wie es vielleicht geläufig ist, von der Eizellspende?
Ja, als Juristinnen versuchen wir immer, eine möglichst genaue und präzise Sprache zu verwenden. Und der Begriff der Eizellspende hat eben diesen Begriff der Spende inkludiert, der vielleicht darauf hindeutet, dass es um etwas Altruistisches geht, ne? Also etwas, was man so ganz aus altruistischen Gründen tut. Und wir wollen mit dem Begriff der Eizellabgabe dafür sensibilisieren, dass das vielleicht ein Fall sein kann, über den wir sprechen, aber dass es eben auch andere Konstellationen gibt. Und das wollen wir mit dem Begriff der Eizellabgabe transparent machen. Vielleicht auch nochmal, was ist überhaupt jetzt diese Eizellabgabe? Da geht es um die Konstellation, dass wir zwei Personen haben. Eine Person, die Eizellen abgibt und eine andere Person, der dann befruchtete Eizellen eingesetzt werden zur Realisierung eines Kinderwunsches. Das heißt, wir haben diese Beteiligung von eben zwei Personen, den Eizelltransfer von der einen Person auf die andere Person.
Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Detail, wenn man sich jetzt nämlich anschaut, wie ist die Rechtslage, die diese Eizellabgabe derzeit reguliert. Denn, Dana, liege ich richtig, wenn ich sage, die Eizellabgabe als solche ist in Deutschland verboten?
Genau, also die Eizellabgabe, die ist in Deutschland verboten und auch sogar strafbewehrt verboten. Das Ganze regelt das sogenannte Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr 1990. Und danach ist sowohl die Vornahme einer Eizellabgabe verboten, also die Übertragung einer fremden, unbefruchteten Eizelle auf eine andere Person. Und es ist auch das Unternehmen einer künstlichen Befruchtung zu einem anderen Zweck als eine Schwangerschaft bei der Person herbeizuführen, von der die Eizelle stammt. Das ist auch verboten.
Mhm, da muss man doch mal sagen, kurze Fußnote. Man muss es deswegen ja auch abgrenzen von der sogenannten In-vitro-Fertilisation. Das ist nämlich die Konstellation, dass einer Person eine Eizelle entnommen wird. Die wird dann in dem, ja, wie nennt man das, in der In-vitro, also in dem Reagenzschale befruchtet und dann dieser gleichen Person wieder eingesetzt. Das ist in Deutschland legal und illegal und strafbewehrt ist eben die Konstellation, dass dann die einer anderen, also fremden Person eingesetzt wird. Warum eigentlich?
Genau, ja, das ist ganz interessant, weil du ja schon richtig festgestellt hast, dass reproduktionsmedizinische Leistungen oder Behandlungen jetzt nicht per se strafbar sind und bei der In-vitro-Fertilisation eigentlich von den Vorgängen her erstmal das Gleiche passiert, eben mit dem feinen, aber entscheidenden Unterschied, dass wir es hier mit zwei Personen dann zu tun haben, also die Eizelle von einer anderen Person stammt. Der Grund dafür, der liegt in der sogenannten Gefahr der gespaltenen Mutterschaft.
So das sagt vielleicht die Gesetzgebung, das muss man vielleicht genau sagen, richtig?
Genau, das ist ein ganz interessantes Argument, das sich findet in der Begründung zum Embryonenschutzgesetz. Da heißt es nämlich, man möchte die sogenannte gespaltene Mutterschaft vermeiden, also den Umstand, dass wir quasi eine Person haben, von der das Kind genetisch abstammt, was mittels Eizellabgabe gezeugt wird und dann eben von der weiteren Person ausgetragen wird und dann eben damit irgendwie so diffus zwei potenzielle Mütter existieren in einer Konstellation. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, das ist gefährlich und zwar gefährlich für das Kindeswohl, weil es zu seelischen Beeinträchtigungen führen kann, diese gespaltene Mutterschaft das Kind da möglicherweise drunter leiden könnte. Das war so der Hauptgrund. Man findet dann auch noch schlagwortartig die Menschenwürde und der Schutz des Lebens. Das wird auch genannt in der Begründung, aber vor allen Dingen wird eben dieses gespaltene Mutterschaftsargument vorgetragen vom Gesetzgeber.
Und wenn man es jetzt nochmal auf den Punkt bringt, also welche Rechte spielen vielleicht neben diese, ja, von der Gesetzesbegründung jetzt genannte, das genannte Kindeswohl, denn in dieser Mehr-Personen-Konstellation hier eine Rolle, auf die dann eben auch eine Gesetzgebung und auch Vorschläge zu einer Legalisierung Rücksicht zu nehmen haben.
Also wir haben ja mindestens das mit drei Personen zu tun. Also wir haben einmal die Person, die die Eizelle abgibt. Da geht es vor allen Dingen um die körperliche Unversehrtheit. Das ist ein medizinischer operativer Eingriff und jeder Eingriff geht natürlich auch mit gewissen Risiken einher, auch wenn die wohl hier als überschaubar bezeichnet werden können. Je nachdem, wie die Konstellation ist, kann es natürlich auch sein, dass die Person, die eine Eizelle abgibt, das tut, um mit einer anderen Person ein eigenes Reproduktionsziel zu verfolgen, weil das zum Beispiel ihre Partnerin ist. Das muss aber nicht zwingend so sein. Es kann auch sein, dass ich die einfach abgebe an eine Person, die mir jetzt nicht weiter bekannt ist und ich dann auch in keinerlei Beziehung stehe zu dem so gezeugten Kind. Dann habe ich die Person, die die Eizelle haben möchte, also die eizellempfangende Person. Und da geht es eben um die reproduktive Selbstbestimmung in allererster Linie. Auch da spielt aber natürlich die körperliche Unversehrtheit eine Rolle, weil wir es auch hier mit einem medizinischen Eingriff zu tun haben, der erforderlich ist, um die Eizelle oder die Eizellen, die Befruchteten, dann einzubringen. Und dann haben wir eben vor allen Dingen auch das Kind, was gezeugt werden kann mittels Eizellabgabe. Und da haben wir in Deutschland durch das höchste Gericht, das Bundesverfassungsgericht, vor allen Dingen anerkannt das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Deswegen haben wir zum Beispiel in den Fällen der Samenspende, die ja sehr verbreitet ist, auch sowas wie ein Samenspenderegister, ne, was ermöglicht, in Verbindung mit bestimmten Auskunftsansprüchen, dass ich eben auch herausfinden kann, von wem stamme ich denn jetzt eigentlich genau ab. Also das heißt, diese Rechte haben wir auch, daneben auch das Recht des Kindes auf staatliche Gewährleistung der elterlichen Pflege und Erziehung. Wir haben es also mindestens mit diesen drei Personen zu tun. Und wenn man jetzt über eine Legalisierung spricht, dann muss man natürlich all diese Positionen auch in irgendeiner Form berücksichtigen.
Genau, und genau das wollen wir ja tun, indem wir hier gleich über einen konkreten Vorschlag des Deutschen Juristinnenbundes sprechen mit Anne Sanders. Ganz zum Schluss in der Einleitung ist es aber unsere Pflicht als auch feministischer Podcast, zumindest darauf aufmerksam zu machen oder anzusprechen, dass natürlich die Eizellabgabe, die Eizellspende ein feministisch auch hoch umstrittenes Thema ist. Warum ist das eigentlich eines dieser klassischen umkämpften feministischen Themen geworden, Dana?
Also ich glaube, es hat so verschiedene Dimensionen. Also zum einen sind, glaube ich, alle Themen, wo es um die körperliche Selbstbestimmung geht, grundsätzlich welche, über die wir auch aus einer feministischen Perspektive streiten. Und da geht es hier eben auch bei der Eizellabgabe um die Frage, was darf ich selber entscheiden über meinen eigenen Körper? Also ist das nicht eigentlich mein Recht zu entscheiden, dass ich Eizellen abgeben will, dass ich möglicherweise auch Geld damit verdienen will, die abzugeben? Ist das nicht eigentlich feministisch quasi, wenn dieses Recht auch anerkannt wird, dass ich das habe? Auf der anderen Seite wird ebenso aus feministischer Perspektive vorgetragen, dass die Kommerzialisierung von weiblichen Körpern eben etwas ist, was wir vielleicht im Patriarchat so nicht wollen und kritisieren, was auch mit Ausbeutungsgefährdung zu tun haben kann. Also dass immer da, wo wir irgendwie den weiblichen Körper vermarkten, das auch dazu führen kann, dass wir ja Gefahren haben von eben solchen Marktlogiken und auch von Ausbeutung. Also ich glaube, das ist so eine Streitlinie. Dann gibt's, glaube ich, auch eine Streitlinie, die sich um die reproduktive Selbstbestimmung dreht. Also die Frage, inwiefern ist es eigentlich mein Recht, dass ich quasi andere Frauen nutze, um mein eigenes Reproduktionsziel, meinen eigenen Kinderwunsch irgendwie zu verfolgen. Das hat oft auch eine Machtdimension, also auch innerhalb der beteiligten Frauen, sind ja zumeist Frauen, hat das so eine Machtdimension, weil man natürlich, wenn man überlegt, wer nimmt das in Anspruch, hat man eben häufig irgendwie gut situierte, aber schon etwas ältere Personen, Frauen, die einen Kinderwunsch genauso verfolgen wollen und realisieren wollen. Und wenn man sich dann überlegt, wer ist die Person, die typischerweise so eine Eizelle abgibt, wenn es jetzt nicht die eigene Schwester ist, sondern wir in so einer fremdnützigen Konstellation sind, dann sind es vielleicht tendenziell eher marginalisierte, prekarisierte Personen, vor allen Dingen Frauen, wo man dann eben auch überlegen kann, ne, wie feministisch ist das eigentlich, wenn ich das jetzt so als System voraussetze für meinen eigenen Kinderwunsch. Also ich glaube, es sind viele Fragen, und dann kommt, glaube ich, schon auch noch so eine ethische Menschenwürde-Perspektive mit rein, die vor allen Dingen so ein bisschen auf die Frage zielt, inwiefern ist das eigentlich auch vertretbar, wenn ich selektiere, möglicherweise auch im Zuge von solchen Reproduktionsentscheidungen. Das ist jetzt nicht nur eine Frage, die ich bei der Eizellabgabe spezifisch habe, die könnte ich genauso bei der In-vitro-Fertilisation oder möglicherweise auch bei anderen Behandlungsmaßnahmen mir natürlich stellen. Aber ich glaube, das alles kommt so zusammen und macht es zu einem Thema, bei dem es, glaube ich, auch wirklich nicht so sehr einfache Antworten gibt. Und dann kann natürlich eine einfache Antwort sein, wir verbieten es. Aber ob das jetzt quasi dann so die überzeugendste ist, da bin ich eben so ein bisschen skeptisch. Und deswegen haben wir uns eben auch aufgemacht im DJB, uns auch diese schwierigen Fragen zu stellen und zu gucken, wie könnte man es denn machen.
Ja, wunderbare Überleitung, um unseren Gast der heutigen Folge hier offiziell zu begrüßen. Liebe Anne, schön, dass du bei uns bist. Erstmal herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Ich habe schon ganz viele von euren Folgen gehört und freue mich jetzt sehr, dass ich auch mal in einer da vorkomme.
Ja, sehr, sehr schön. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Auch wir freuen uns. Wir haben es jetzt anmoderiert. Wir haben uns schon ein bisschen ausgetauscht über das Spannungsfeld Eizellabgabe, sowohl rechtliche Spannungslagen, feministische Spannungslagen. Und Dana hat es gesagt, die einfache Antwort, die die Gesetzgebung in Deutschland gerade findet, ist es zu verbieten. Und wir wollen mit dir sprechen über die etwas komplexeren Antworten, die die DJB vielleicht entwickelt hat. Bevor wir das tun, du bist vertraut mit unserem Podcast, wollen wir dich natürlich kurz vorstellen. Und auch du bist ein Gast, über den es sehr, sehr viel zu sagen gäbe und zu sagen gibt. Ich habe die wichtigsten Eckdaten vielleicht mal rausgepickt. Du bist seit 2018 und aktuell Inhaberin des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, Unternehmensrecht, Recht der Familienunternehmen und Justizforschung an der Universität Bielefeld, bist dort Professorin und warst zuvor Juniorprofessorin an der Universität Bonn. Du hast einen Master gemacht während deiner Promotion. Du hältst ihn inne von der Universität Oxford und hast danach dein Referendariat abgeleistet und warst dann zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesverfassungsgericht, hast also durchaus auch Einblicke in verfassungsrechtliche Fragen und vielleicht auch Prozessführung. Deine Forschungsschwerpunkte heute liegen unter anderem oder insbesondere im Familienrecht und im Gesellschaftsrecht, und hervorzuheben ist vielleicht noch deine Habilitationsschrift, die hast du nämlich verfasst zum Thema Mehrelternschaft. Auch das ja ein Thema, was wir hier immer mal wieder am Rande schon angesprochen haben und vielleicht auch irgendwann noch ein Hot Topic in der Rechtspolitik werden könnte. Du bist natürlich aktiv im Deutschen Juristinnenbund und dort in der Kommission Familien, Erb und Zivilrecht. Und zuletzt hattest du eben den Vorsitz inne einer kommissionsübergreifenden Arbeitsgruppe im Deutschen Juristinnenbund, die das Policy Paper zur Eizellabgabe ausgearbeitet hat, über das wir jetzt gerne mit dir sprechen wollen. Aber auch das soll nicht unerwähnt bleiben. Zuletzt noch bist du auch Podcast-Kollegin. Darüber freuen wir uns sehr. Du hast zusammen mit Professorin Anne-Christine Mittwoch eine Sonderreihe im Podcast Irgendwas mit Recht, nämlich eine Sonderreihe Irgendwas mit ESG. Und ESG, ich übersetze es einfach mal, ist vielleicht irgendwas mit Nachhaltigkeit um Recht. Ist das so, würdest du das auch so übersetzen?
Ja, ja, das kann man so übersetzen, genau. Wir dachten nur, irgendwas mit Nachhaltigkeit wird dann ein bisschen lang und irgendwas mit ESG, das ist dann ein bisschen kürzer, genau.
ESG. Environment,
Social und Governance, das sind die eben so Themen, da geht es eben um die Transformation letztlich der Wirtschaft und mit Blick auf soziale, ökologische Folgen und eben Fragen der Governance, eben auch der guten Unternehmensleitung. Ja, das ist alles ganz ganz spannend und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Themen, die auch aus feministischer und Sicht interessant sind. Sie sind dann manchmal ein bisschen indirekter, aber letztlich ist die Transformation unserer Wirtschaft in eine gerechtere und nachhaltige Welt etwas, was natürlich ganz ganz alle eigentlich angeht.
Ja, wunderbar. Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Auch heute wollen wir ja wie immer in diesem Podcast über die Transformation im Kleinen oder im Großen sprechen, nämlich vielleicht um die Transformation eines Felds der reproduktiven Rechte, nämlich der Eizellabgabe. Anne, wir haben jetzt gerade zuletzt ein bisschen aufgemacht, diese Frage, warum ist es feministisch eigentlich so umstritten? Und ich denke, ein Grund ist auch, weil man eben, wenn man Eizellspende hört, sofort denkt an einen paradigmatischen Fall. Und den hat Dana natürlich auch gerade schon angesprochen. Wir haben ein gut situiertes Paar, häufig ja auch ein weißes, vielleicht Akademikerpaar. Und dieses kann sich aus verschiedenen Gründen oder aus einem Grund einen Kinderwunsch selbst nicht erfüllen. Und fährt dann ins Ausland, um sich dort eben die Eizelle einer jungen Frau, gegebenenfalls aus prekären Lebensumständen, die auf das Geld angewiesen ist, zu erwerben und dann einsetzen zu lassen. Und da regen sich natürlich Widerstände. Meine Frage an dich, ist das eigentlich die typische Konstellation, von der ihr im DJB jetzt her gedacht habt oder die vielleicht auch irgendwie diejenige ist, die die Überlegungen leiten sollte? Und wenn nein, welche Fälle gibt's da eigentlich noch?
Ja, vielen Dank. Also zunächst mal ist dieser Fall, dass eine Eizellabgabe für ein fremdes Familienprojekt erfolgt, ist sicherlich die Konstellation, die man sofort vor Augen hat. Das ist die Konstellation und da muss man auch ganz ehrlich sein, die ist natürlich auch vorherrschend, ganz einfach zahlenmäßig. Wir haben innerhalb von Europa nach bestimmten Schätzungen, das ist nicht ganz genau zu sagen, ungefähr 100.000 Eizelltransfers im Jahr, also von einer zur anderen. Und es wird geschätzt, dass gut über 10.000 deutsche Personen jedes Jahr ins Ausland gehen, um sich mit fremden Eizellen behandeln zu lassen. Das heißt, das sind wirklich viele, viele, viele Fälle, in denen wirklich eben Menschen, die ihren Kinderwunsch nicht erfüllen können, in andere Länder gehen. Und gerade aus Ländern, in denen es verboten ist, wie zum Beispiel in Deutschland oder der Schweiz, gehen eben dann wirklich Paare häufig ins Ausland, um sich diesen Wunsch zu erfüllen, insbesondere nach Spanien zum Beispiel. Und insofern ist dieser Einstieg zu sagen, ja, das sind wirklich komplizierte und auch unter intersektionalen und feministischem Gesichtspunkt einfach sehr durchaus problematische Fälle, wo man einfach sagen muss, ja, Reproduktion findet da in einem Markt, in einem kommerziellen Kontext statt. Da die Leute, die das machen, geben dafür viel Geld aus, die Frauen in diesen Ländern, in Spanien insbesondere, die ihre Eizellen da zur Verfügung stellen, die bekommen zwar nur eine Aufwandsentschädigung, aber diese Aufwandsentschädigung entspricht dann zum Beispiel in Spanien dem Monatsmindestlohn und viele Frauen in prekären Situationen leben dann davon. Und das heißt, dass davon dürfen wir auch wirklich nicht die Augen verschließen, dass das so ist, ne? Also das ist und deswegen sagte Dana ja schon so schön, es gibt in diesem Kontext keine einfachen Antworten und wir müssen auch, wenn wir darüber aus feministischer Perspektive reden, uns auch ganz klar machen, dass das eben auch eine wirkliche Konstellation ist. Aber es ist eben nicht die einzige und es gibt eben auch noch andere Fälle. Es gibt zum Beispiel den Fall, dass eine Person sich aktuell ihr Familiengründungsprojekt nicht erfüllen möchte, aus welchem Grund auch immer. Zum Beispiel, weil sie gerade in einer beruflich anspruchsvollen Phase ist und sagt, nein, ich möchte später vielleicht Kinder bekommen. Es gibt aber auch viele, die vielleicht sagen, ich fühle mich noch gar nicht reif genug dafür, ein Kind zu haben oder ich habe jetzt nicht den richtigen Partner, die richtige Partnerin an meiner Seite, um das zu machen. Und dafür gibt es ja die Möglichkeit heute, dass man eben auch die eigenen Eizellen einfrieren lässt, Social Freezing. Menschen, die das machen, die ihre Eizellen dann eben konservieren lassen, einfrieren lassen und die dann später wenn ihre Familiengründung aber abgeschlossen ist, gar nicht mehr vielleicht alle gebraucht haben und dann sagen, ja, was machen wir jetzt mit denen? Und die könnten ja auch gerne diese Eizellen für andere Paare zur Verfügung stellen, für andere Menschen, die sich einen Kinderwunsch dringend erfüllen möchten. Und da haben wir ja natürlich eine ganz andere Konstellation. Da haben wir nicht die Konstellation, dass jemand da potenziell ausgebeutet wird, sondern da wird etwas genutzt, was eigentlich ja schon da ist und wo man ja sagen kann, das ist ja auch schade, wenn dieses Potenzial, was dann da vorhanden ist, nicht auch anderen Menschen, anderen Familiengründungen ermöglicht. Ne? Das ist sozusagen ein zweiter Fall. Und der dritte Fall ist eben der, wo eine Eizellabgabe innerhalb einer Familie für ein eigenes Familiengründungsprojekt ist, vorgenommen wird. Und zwar ist das innerhalb eines lesbischen Paares zum Beispiel möglich, dass das eine von beiden eine Eizelle zur Verfügung stellt, die dann der anderen eingepflanzt wird für das eigene Familiengründungsprojekt. Und in dieser, das nennt man auch reziproke Eizellabgabe oder ROPA-Methode. Und hier wird eben ermöglicht, dass auf diese Weise ein Kind eben entsteht, das mit beiden biologisch verbunden ist. Und das ist, kann ja der Wunsch eines Paares sein.
Und in Deutschland sind ja derzeit all diese drei Konstellationen, die du genannt hast, also diese fremdnützige Eizellabgabe, aber auch die Abgabe innerhalb eines Paares zur Realisierung eines gemeinsamen Kinderwunsches und auch quasi die einmal eingefrorenen Eizellen, die man vielleicht später nicht mehr haben möchte und weitergeben will, all das ist ja verboten.
Genau, alles ist verboten. Und da kann man schon sagen, das ist dann vielleicht mal wieder die einfache Lösung. Wir verbieten einfach alles. Jede Übertragung einer Eizelle an eine Frau, von der die nicht stammt, ist verboten. Aber es ist natürlich viel zu pauschal, weil wir ja schon rausgearbeitet haben, dass in diesen beiden, in den Fällen 2 und 3, dieses Ausbeutungspotenzial, was im Fall 1 bestehen kann, einfach überhaupt nicht besteht. Mhm. Und aus diesem Grund haben wir eben auch, wie als wir im DJB angefangen haben, über die Konstellation nachzudenken, wie wir das da rangehen wollen, haben wir einfach gesagt, wir müssen diese pauschale Einschätzung erstmal aufbrechen und wir müssen eben schauen, dass wir einen Ansatz finden, der für die verschiedenen Konstellationen passt und den dort eben Schutz gewährt, Schutz bringt, bietet, wo es erforderlich ist.
Mhm. Gutes Stichwort. Und zu welcher Lösung seid ihr gekommen? Sind alle diese drei Konstellationen, die du jetzt geschildert hast, gleichermaßen, sind die gleich zu behandeln? Also schlagt ihr vor, alle Konstellationen zu legalisieren? Oder wird da differenziert? Und was sind eigentlich so im Groben eure Vorschläge?
Also, wir haben uns im Ergebnis dafür entschieden, dass wir generell von dem pauschalen Verbot wecken wollen. Und insbesondere sagen wir also für die Fälle 2 und 3, also für die Fälle der reziproken Eizellabgabe und für die Fälle, dass dass eingefrorene Eizellen genutzt werden können von anderen, dass da ist es gar keine Frage, dass das Verbot fallen muss. In dem ersten Fall für ein fremdes Familienprojekt haben wir uns sehr viel stärker Gedanken gemacht nochmal und sind tief eingestiegen, haben uns aber letztlich auch entschlossen zu sagen, die pauschale Strafbarkeit ist auch da nicht der richtige Weg. Wir sehen zwar, dass es Situationen gibt, in denen man auch hier strafwürdiges Unrecht entsteht. Und zwar indem zum Beispiel Frauen gezwungen werden, Eizellen abzugeben oder in denen eine wirtschaftliche oder persönliche Notlage ausgenutzt wird, um Menschen in diese Konstellation zu bringen. Aber wir haben gesagt, dann sollten wir diese Konstellation da ansetzen und die Eizellabgabe eben in dieser Situation bestrafen, diese Druckausübung, und haben uns gedacht, wir sollten eine Vorschrift einführen, die sich an den bestehenden Verboten von Menschenhandel anlehnt, wo zum Beispiel die Organentnahme in einer solchen Konstellation eben unter Strafe steht und ein Teil des Menschenhandels ist. Dana hat ja vorhin schon ausgeführt, was das die Motive des Gesetzgebers von 1990 waren, Eizellabgaben zu verbieten. Und da war ja die Idee, Eizellabgaben müssen verboten werden, weil wir das Kind schützen müssen. Das Kind, was eine Identitätsstörung entwickeln wird, weil es eben diese gespaltene Mutterschaft hat, weil es eben sein Leben letztlich drei Personen verdankt. Und wir haben gesagt, also diese Begründung halten wir für nicht überzeugend. Abgesehen davon, dass sie auf pauschalierenden und auch stereotypen Frauenbildern auch beruht, die wir da auch wirklich kritisiert haben, ist es auch nicht richtig. Es ist inzwischen empirisch nachgewiesen, dass die Kinder, die in solchen Konstellationen entstehen, eben keinerlei Identitätsprobleme haben. Die Probleme, die Kinder manchmal haben können, ist dann, wenn Familien über so etwas schweigen, wenn das Kind nicht informiert wird. Dana hatte ja auch schon über das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung gesprochen. Wenn man dem Kind vorenthält, wie es entstanden ist, das kann zu Identitätsproblemen führen. Aber allein die Tatsache, dass es von drei Personen abstammt, ist für das Kind jetzt kein Problem, soweit offen damit umgegangen wird. Und deswegen haben wir einfach gesagt, das Kind ist nicht die Person, die hier Schutz braucht. Das Kind muss geschützt werden, insofern als es Kenntnis von seiner Abstammung braucht. Das Kind muss geschützt werden, indem wir versuchen, die Eltern dazu zu bringen, die Wunscheltern, das Kind aufzuklären und all das. Aber wirklichen Schutz vor Ausbeutung braucht die eizellabgebende Person.
Ich würde gerne bei der Aufklärung vielleicht nochmal einhaken, die du gerade angesprochen hast, weil das ja vielleicht nicht nur das Kind betrifft und den Umgang mit einer erfolgten Eizellabgabe quasi in der Familiensituation, sondern dass er vielleicht auch passt zu dem Thema der medizinischen Risiken. Also es bestehen ja bei allen, die beteiligt sind, in irgendeiner Form medizinische Risiken, und das betrifft jetzt nicht nur die Person, die Eizelle abgibt, die eine Hormonstimulation vorher machen muss, die dann eben auch diesen operativen Eingriff der Punktion, die da erfolgt, mitmachen muss, sondern auch auf Seiten der Person, die Eizelle bekommt, bestehen natürlich Risiken. Ne? Also nicht nur das Risiko, dass es vielleicht nicht klappt, was ja auch vielleicht nicht körperlich, aber durchaus psychologisch ja auch belastend sein kann, sondern es bestehen ja auch da durchaus medizinische Risiken. Mehrlingsschwangerschaften sind nicht gerade selten oder beziehungsweise kommen etwas häufiger vor, wenn eine In-vitro- oder eine Eizellabgabe erfolgt ist. Wenn es jetzt nicht das Verbot ist, was vor diesen Risiken schützt, wie schützen wir dann davor? Stichwort Aufklärung.
Genau, absolut. Also wir haben uns ja entschieden zu sagen, nein, das Verbot nicht mehr generell, sondern wir schützen durch Aufklärung und wir schützen durch Verfahren. Zunächst mal im Kern steht natürlich die medizinische Aufklärung, also die medizinische Aufklärung für die eizellabgebende und für die eizellempfangende Person, eben über Risiken, die bestehen. In beiden Fällen. Du hast das ja eben schon so schön zusammengefasst, Dana. Es gibt eben die Risiken aus der hormonellen Stimulation der abgebenden Person, und bei der empfangenden Person sind bestimmte Schwangerschaftsrisiken erhöht. Darüber muss aufgeklärt werden. Und dann natürlich im zweiten Schritt, was du auch schon angesprochen hast, diese niederschwellige psychologische Aufklärung einerseits für die Wunscheltern, weil die Wunscheltern müssen einerseits eine realistische Einschätzung haben können, wie wahrscheinlich es ist, dass es klappt. Es kann auch eben alles schiefgehen. Und die großen psychischen Folgen von Scheitern, von Enttäuschung, mit denen muss man umgehen, und darauf sollte man vorab eigentlich hinweisen. Zum Zweiten, wenn es klappt, sollte eine solche niederschwellige Aufklärung auch die Wunscheltern ermutigen, eben offen mit dieser Konstellation umzugehen und dem Kind früh und altersgerecht schon zu sagen, wie ist es entstanden. So, das sind die Empfangenden. Die abgebende Person braucht natürlich eine ganz klare medizinische Aufklärung, aber sollte auch die Möglichkeit haben, sich eben auch psychologischen Rat zu holen. Auf diese Weise niederschwellig, nicht bevormundend, aber eben auch, um mit der ganzen Sache besser umgehen zu können, wenn diese Person selbstbestimmt einschätzen kann, wie das Ganze sie vielleicht auch persönlich betreffen wird. Das sind sozusagen die beiden Konstellationen an der Sache. Bei der medizinischen Seite ist es ganz wichtig, dass wir auch darauf blicken, dass diese Aufklärung eine unabhängige sein muss, die medizinische. Weil nämlich gerade eine Person, die Eizellen abgibt, das sollte nicht unbedingt der Doktor sein, der dann vielleicht bestimmte Vorstellungen hat, wie viele Eizellen er noch in diesem Quartal ernten in Anführungsstrichen, sondern das sollte eben jemand Unabhängiges sein, der dann eben wirklich auf die individuelle Situation, auf die individuellen körperlichen und Bedürfnisse dieser Patienten dann eingehen kann.
Bei der Unabhängigkeit vielleicht noch eine Nachfrage, weil du jetzt ja auch schon so das ärztliche Personal angesprochen hast und wir vielleicht an der Stelle noch mal kurz was sagen können zu Reproduktionskliniken, ne? Weil die sind ja quasi die Orte, an denen das passiert und die wir jetzt bislang in unseren Personenkonstellationen ja noch gar nicht genannt haben, die aber mit das größte jedenfalls wirtschaftliche Interesse verfolgen, was dahinter steht.
Absolut. Ne? Also Reproduktionsmedizin ist ein riesiger Wachstumsmarkt, also auf der ganzen Welt, und das müssen wir einfach immer im Kopf behalten. Ja? Also diese Kliniken gerade in Spanien wird teilweise so als die Hauptstadt der Reproduktionsmedizin in Europa bezeichnet. Das sind große, schicke Gebäude, wo dann vorne die empfangenden Personen reingehen und über den Nebeneingang dann die potenziellen Spenderinnen. Die Laura Perla hat darüber eine ganz beeindruckende Studien gemacht, über die Personen, die eben da Eizellen abgeben, aber auch über diese Kliniken, die eben auch Geld von privaten Investoren mit dem arbeiten und die eben auch wirklich Gewinne machen wollen damit. Und sie berichtet da, Laura Perla, von einer Klinik, in der eben es neben einem medizinischen Chef einen ökonomischen Chef gibt, der dann eben natürlich ein wirtschaftliches Interesse daran hat, dass das dann auch alles funktioniert. Aus Spanien werden auch Eizellen zum Beispiel in andere Länder exportiert, zum Beispiel nach Italien. Und das zeigt eben, wir leben in einem globalisierten Markt. Das ist ein globalisierter Markt, wo potenziell Menschen des globalen Nordens Leistungen von Menschen des globalen Südens in Anspruch nehmen. Das ist in Leihmutterschaftsfällen teilweise noch krasser, aber hier muss man einfach auch sehen, dass wir dürfen da nicht dran vorbeigucken.
Ja, jetzt steuern wir genau ja eigentlich auf die Kernkritik, so wie ich sie wahrnehme, zu an der Eizellabgabe. Und das ist etwas, was offensichtlich der Gesetzgeber bislang irgendwie gar nicht dazu bewegt hat, die Eizellspende zu verbieten. Aber wenn ich jetzt mir überlegen würde, was könnte so ein absolutes Verbot, zumindest der, wie du sagst, nicht altruistischen oder sagen wir fremdnützigen Eizellabgabe, was die betrifft, was könnte ein Verbot dieser tragen, dann wäre das doch mal so runtergebrochen eben die Gefahr des Entstehens eines Markts, wo dann es zu Ausbeutungsverhältnissen kommt und wo eben vielleicht Frauen motiviert werden, aus Geldgründen ihre Körperteile zu verkaufen. Und das können wir als Feministinnen ja nicht gut finden. Und wie begegnet man dem? Also was sind eure Vorstellungen, eure Vorschläge, um zu verhindern, dass es zu solchen Verhältnissen wie vielleicht in Spanien kommt?
Ja, das ist genau der entscheidende Punkt. Also wir müssen, zunächst mal ist die Reststrafbarkeit, um eben Ausnutzung von prekären Situationen wirtschaftlicher Art in extremen Fällen zu verhindern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, für den wir uns entschieden haben, ist, dass wir gesagt haben, wir befürworten zwar eine Aufwandsentschädigung für eizellabgebende Personen, aber nur, aber wir legen eine maximale zahlenmäßige Größe fest, über die hinaus dann keine Aufwandsentschädigung mehr erfolgen darf. Wir legen auch fest, dass es bestimmte Fristen zwischen einzelnen Abgaben gibt und dass man eben, wenn man eine bestimmte Anzahl von Eizellabgaben durchgeführt hat gegen Aufwandsentschädigung, dass die anschließenden danach eben dann, wenn man sie noch machen möchte, dann eben ohne Aufwandsentschädigung erfolgen. Die Idee dahinter ist eben dass das Risiko für die Person immer höher wird, je mehr häufiger das passiert. Und auch, dass gerade in diesen spanischen Kliniken von Fällen berichtet wird, wo Frauen dann einfach jeden Monat, alle paar Monate spenden, obwohl das gar nicht, eigentlich auch nach spanischem Recht nicht zulässig ist, aber dass sie das halt tun, weil auch die Kliniken die Eizellen eben haben wollen. Wir plädieren eben dafür, dass genau nachgehalten wird, wo eine Person Eizellen abgibt und dass dann mit medizinischer Expertise festgelegt wird, wie oft darf das erfolgen, gegen eine Aufwandsentschädigung, ohne dass Risiken dabei entstehen. Nun könnte man auch sagen, und das sagst du vielleicht auch gleich, Selma, warum dann überhaupt eine Aufwandsentschädigung? Dann würden das doch die Frauen nur machen, die das aus altruistischen Gründen machen. Darüber haben wir auch wirklich uns sehr, sehr intensiv Gedanken gemacht. Und da ging auch die Diskussion immer hin und her. Unsere Überlegung war letztlich, dass wir gesagt haben, das wäre total ungerecht, wenn wir Eizellabgebenden Frauen verbieten, eine Aufwandsentschädigung für diesen nicht unerheblichen körperlichen Eingriff zu bekommen. Aber andererseits Männer, die ihr Sperma zur Verfügung stellen, Reproduktionskliniken, dass die eine Aufwandsentschädigung bekommen, was ganz normal ist, das wäre wirklich ungerecht. Und da fänden wir dann eben auch, dass hier wir letztlich diese Art von Ungleichbehandlung doch nicht wollen.
Hm. Ganz kurz polemisch, Lösung konnte auch sein, den Männern kein Geld mehr zu geben. Aber ich bin da ganz bei dir. Es ist natürlich Aufwandsentschädigung, ist natürlich auch sowas wie eine Entschädigung, weil, das muss man ja auch sagen, der Eingriff oder die Abgabe sozusagen der Reproduktionspartikel, Eizelle und Spermium ist natürlich ein anderes Verfahren. Und das möchte ich auch irgendwie schon nochmal sagen, es ist auch ein deutlich schwererer Eingriff natürlich bei den abgebenden Frauen. Ja.
Ja.
Jetzt waren wir schon bei der Parallele Samenspende, Eizellspende und ich würde da gerne nochmal nachholen, was mir vorhin nämlich schon in den Kopf gekommen ist, dass viele Argumente, die ja vorgebracht werden gegen die Eizellabgabe, irgendwie nicht verfangen bei der Samenspende. Man könnte ja genauso sagen, das arme Kind, was per Samenspende gezeugt wurde, hat dann irgendwie eine gespaltene Vaterschaft oder so. Das sind doch eigentlich komplett parallel gelagerte Fälle und derzeit in Deutschland schon legal und da hat die Gesetzgebung keine Probleme gesehen oder übersehe ich da was?
Nein, das übersiehst du gar nichts. Das ist genau natürlich der Punkt. Dahinter steht im Grunde so ein bisschen diese Vorstellung der Übermutter. Ne? Also sozusagen die Mutter, dass die heilige Mutter, die sozusagen einheitlich sein muss und ungeteilt, ne? So ein bisschen sowas. Also es hat so ein bisschen was Mystisches, wenn man darüber so nachdenkt. Wohingegen der Vater, also der Samenspender ist halt so jemand, ja, das ist ja so normal, ne? Wenn der halt dann weg ist und jemand anders das Kind aufzieht. Also ich finde auch, das ist ein weiteres Argument, warum das absurd ist, das über diese gespaltene Mutterschaft zu rechtfertigen. Aber warum es eben nach wie vor keine ganz einfache Entscheidung ist, ist eben, dass dieses klare Verbot, obwohl es eigentlich aus Gründen eingeführt wurden, die wir eigentlich heute nicht mehr nachvollziehen können, dass natürlich das auch dazu führt, dass eben Ausbeutungskonstellationen verhindert werden, die wir eben so auch nicht gut finden können.
Mhm. Anne, wir haben jetzt schon so verschiedene Eckpunkte angesprochen, also die übrig bleibende Strafbarkeit quasi für die krassen Fälle, die so in den Bereich vielleicht vergleichbar Menschenhandel, Organhandel gehen. Wir haben über die Aufwandsentschädigung gesprochen, gar nicht so ganz so einfach. Diese Frage, macht man es überhaupt? Und dann, wenn ja, ist die eher hoch, weil warum sollen die Frauen nicht dran verdienen? Oder ist die eher niedrig, weil das vielleicht nicht Anreize zusätzlich setzt, obwohl die Kliniken natürlich irgendwie immer verdienen. Wir haben auch nochmal über diesen Markt und auch dieses Kommerzialisierungspotenzial gesprochen. Wir haben jetzt auch schon gesehen, bei der Ausgestaltung der Verfahren muss man schauen auf Aufklärungspflichten, man muss schauen auf Behandlungs- und Beratungsangebote, die das Ganze begleiten, die nicht bevormundend sein sollen, aber eben zur Verfügung stehen sollen. Und wir hatten jetzt schon an einer Stelle so ein bisschen angesprochen, aber könnten das vielleicht auch noch mal deutlicher machen, das Thema Altersgrenzen. Vielleicht magst du da noch mal erzählen, was so die Ergebnisse der Diskussion in der Arbeitsgruppe waren.
Ja, gerne. Also bei der Altersgrenze stellt sich natürlich erstmal die Frage, welches Mindestalter vielleicht soll die eizellabgebende Person haben? Brauchen wir da zum Beispiel aus medizinischen Gründen vielleicht, gibt es vielleicht höhere Risiken unter bestimmten Situationen? So, und da haben wir uns letztlich dann aber entschieden, doch zu sagen Volljährigkeit. Und zwar deswegen, weil sogar eine volljährige Person sogar in ihre eigene Sterilisation einwilligen kann nach deutschem Recht. Und wir gedacht haben, dann können wir ihr eigentlich nicht sagen, mit 18 kannst du dich sterilisieren lassen, aber du darfst dann keine Eizelle abgeben. Das fanden wir, ja, das ist die eine Seite. Bei der anderen Seite ist natürlich die Frage, soll man ein Höchstalter einführen für Personen, die Eizellen bekommen? Weil auch hier wiederum die Fallkonstellation mit der eben älteren Frau, zum Beispiel älter, beruflich erfolgreich, will jetzt sich, also das ist so ein bisschen so die, vielleicht auch Stereotyp, den man im Kopf hat, die alte, reiche Frau, die jetzt mit 65 nochmal ein Kind kriegen will. Ne? So. Und da war so ein bisschen die Frage, wie sollen wir da eine höchste Grenze des Alters vorsehen? Wir haben dann letztlich davon abgesehen, und zwar deswegen, weil auch europaweit es da große Unterschiede gibt und es einige Länder gibt, die auch sagen, eigentlich kann es nur eine Rolle spielen, ob die Eizellübertragung erfolgreich ist, ob die Schwangerschaft noch erfolgreich sein kann. und haben dann letztlich gesagt, das müssen wir eigentlich der individuellen ärztlichen Einschätzung überlassen, dass wir da nicht noch reingehen können, weil dann kommt man natürlich auch sehr schnell in Diskriminierungsfragen letztlich des Alters und weg vom individuellen Fall. Das fanden wir eben auch schwierig.
Und bei den Altersgrenzen, genau, da wäre ja vielleicht auch noch so eine nachgelagerte Frage, inwiefern man jetzt keine vorsieht überhaupt für die Durchführung von Eizellabgaben, sondern man könnte natürlich auch überlegen, ob man das ans Sozialversicherungsrecht und die Frage in irgendeiner Form knüpft, der Finanzierung einer solchen reproduktionsmedizinischen Behandlung aus der gesetzlichen Krankenversicherung, weil da jedenfalls kennen wir ja auch Altersgrenzen, auch bei den jetzt schon bestehenden Leistungserbringungen im Bereich der reproduktionsmedizinischen Leistung.
Ja, absolut. Das ist natürlich vollkommen richtig, Dana, und da du hast total recht. Wobei man natürlich auch bei denen, finde ich, durchaus vorsichtig sein muss, weil natürlich die Altersgrenzen manchmal dann auch, jedenfalls so, was ich von Ärzten teilweise höre, sie die manchmal auch ein bisschen schwierig finden.
Ja, und welche Vorstellungen sind da vielleicht auch eingeschrieben von, bis wann ist es irgendwie okay, dass Frauen Kinder bekommen oder schwanger werden? Ich habe da ja, haben wir gestern am Rande drüber gesprochen, Dana und ich, dass man ab 35 automatisch eine Risikoschwangerschaft hat, das gilt es vielleicht auch mal zu überdenken.
Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, es gab vor einer ganzen Weile mal, ich weiß nicht mehr genau wann, aber es gab mal irgendwie so ein Spiegel oder so ein Stern-Titelbild mit so einer Frau mit so weißen Haaren, die so ein Kind auf dem Arm hatte und da stand irgendwie so drunter Mutter für immer oder Mutter mit 60 oder sowas. Und das hatte so ein ganz, wiederum auch wie dieses Bild der gespaltenen Mutterschaft. Das hatte so nicht nur diesen Solidargedanken, bis wann finanzieren wir das, sondern so diese Erwartungen daran, wie muss eine Mutter sein. Ich glaube, dass da auch Bilder von Mutterschaft, von Elternschaft überhaupt eingeprägt und aufgerufen werden, die es auch lohnt zu hinterfragen an der Stelle.
Ich würde gerne zum Abschluss des Gesprächs jetzt ein bisschen den Blick hin zum politischen Raum wenden. Nämlich, wir haben es eingangs gesagt, nicht nur ihr seid in Erscheinung getreten mit diesem Policy Paper, sondern ziemlich zeitgleich oder kurz danach hat die Kommission der Bundesregierung, die sich damit beschäftigt hat, auch ihren Abschlussbericht vorgelegt. Inwiefern, vielleicht kannst du es kurz sagen, decken die sich ungefähr mit dem, was ihr hier vorschlagt? Oder gibt es da Abweichungen? Wie zufrieden warst du eigentlich mit diesem Abschlussbericht?
Die decken sich weitgehend, unsere Vorstellungen. Insofern fand ich das gar nicht schlecht. Also ich finde, unser Bericht unterstreicht nochmal, finde ich, sehr stark, auch was eigentlich schwierig an der ganzen Sache ist. Also wir haben, finde ich, sehr stark auch diese intersektionalen Perspektiven unterstrichen. Und wir haben diese Ideen von Schutznotwendigkeiten und so, glaube ich, auch nochmal sehr stark unterstrichen. Aber im Ergebnis ist der Vorschlag ziemlich nah dran. Was wir, finde ich, auch im DJB, finde ich, sehr betont haben, und vielleicht sollte man das auch zum Abschluss dieses Gespräches nochmal unterstreichen. Die ganze Diskussion, die wir hier führen, steht natürlich im ganz großen Kontext zur Frage Vereinbarkeit, Beruf und Familie, Erwartungen an Geschlechter bei der Familiengründung und so weiter und so fort. Und was wir in der Arbeitsgruppe alle schwierig finden würden, wäre eine Legalisierung, ohne einen gleichzeitigen Blick darauf zu nehmen, welche Stärkungen für selbstbestimmte auch Familienplanung, nicht nur im Hinblick auf Reproduktionsmedizin, sondern auch im Hinblick auf das Leben von Familien nötig sind.
Ja, sehr, sehr wichtiger und guter Appell, haben wir jetzt vielleicht gar nicht so in der Tiefe drüber gesprochen, aber ist natürlich ohne diesen Kontext, das muss man ja auch sagen, dass der Grund, warum Reproduktionsmedizin so on the rise ist, liegt ja sicherlich ohnehin daran, dass an anderer Stelle die Vereinbarkeit noch zu wünschen übrig lässt. Genau. Ich würde dich jetzt gerne nochmal fragen, also vielleicht auch nochmal bigger picture, was glaubst du denn oder was denkst du, wie das jetzt mit der Eizellabgabe realistisch politisch weitergeht? Ich habe es eingangs gesagt, dieser Abschlussbericht der Kommission oder diese Kommission hatte ja eigentlich drei große Themen, nämlich den Schwangerschaftsabbruch, die Eizellabgabe und die Leihmutterschaft. Das heißt, irgendwie ist die Bundesregierung aktiv im Feld der reproduktiven Rechte. Vielleicht nicht aktiv genug, aber ich frage mich natürlich, in welchem Verhältnis stehen eigentlich diese drei Themen zueinander auch im politischen Raum? Also kann es da an einer Stelle weitergehen, ohne dass es an der anderen weitergeht? Und welche Erfolgsaussichten würdest du jetzt der Eizellabgabe oder euren Vorschlägen zur Eizellabgabe hier bescheinigen?
Das ist natürlich nicht so ganz einfach zu sagen. Also jedenfalls müssen wir schon konstatieren, dass wir schon ziemlich spät in der Legislaturperiode sind. Also im Grunde, man sagt immer, ein Gesetz brauche sowas wie 9 Monate vom Entwurf bis durchs ganze Verfahren durch. Wenn wir das mal als Anhaltspunkt nehmen, dann können wir im Grunde nicht mehr furchtbar viel schaffen in dieser Legislaturperiode. Auch deswegen, weil der Wahlkampf natürlich dann zum Schluss alles überschattet, man zum Schluss wenig noch durchsetzen kann. Und weil die Koalition ja auch bekanntermaßen sich an vieler Stelle nicht so ganz einig ist. Möglicherweise kommt es dazu, dass man bei der Legalisierung von Schwangerschaftsabbruchsfragen, die ja da auch vorkommen, dass man da vielleicht ein Paket schnürt, weil einige Teile der Koalition vielleicht mehr eine Stärkung von Liberalisierung im Bereich der Reproduktionsmedizin sich wünschen würden und andere Teile vielleicht denen die Liberalisierung vom Schwangerschaftsabbruch wichtiger ist. Vielleicht schnürt man da ein Paket, das ist denkbar. Ich bin ziemlich sicher, dass im Bereich der Leihmutterschaft nichts mehr passieren wird, weil das einfach auch als ein ethisch rechtlich und so schwieriges Thema ist, dass ich glaube, dass da niemand ran wird. Ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Paketform vielleicht noch was kommen wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass letztlich die Koalition dafür dann doch zu zerstritten ist und wir vielleicht dann in den nächsten Bereich, in die nächste Wahlperiode. Und da wir ja uns gut vorstellen können, dass dann eine konservativere Regierung gewählt wird, wird das möglicherweise beides erstmal wieder im Sande verlaufen. Das heißt, es bleibt natürlich mal wie immer abzuwarten. Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass die Reform des Abstammungsrechts zumindest noch durchkommt, die endlich die gleichberechtigte Co-Mutterschaft direkt nach der Geburt ohne Adoption ermöglicht. Also da würde ich sagen, das ist mir doch noch wichtiger, als dass die Eizellabgabe legalisiert wird.
Ja, und ich würde vielleicht also auch noch meinen Wunsch anschließen, der auf jeden Fall wäre, dass der Schwangerschaftsabbruch neu geregelt wird, noch in dieser Legislatur. Aber ich sehe natürlich auch da so diese Belastung des Themas, was irgendwie so ein bisschen zusammengedacht wird politisch mit den anderen Themen.
Da heißt es wie immer auch von außen und von den Verbänden den Druck weiter beibehalten. Der Deutsche Juristinnenbund hat ja auch diesen Sommer sich entschieden, keine Sommerpause dem 218-Projekt zu gönnen. Unter dem Hashtag 218 kennt keine Pause. Ich glaube, so ist es. Geht's ja auch den Sommer über weiter. Wir bleiben da auf jeden Fall, was den Schwangerschaftsabbruch angeht, weiter am Ball. Und ja, werden auf jeden Fall beobachten, wie es sich mit der Eizellabgabe jetzt weiter verhält.
Ja, liebe Anne, vielen Dank für das spannende Gespräch, sehr informativ. Ich hoffe, wir konnten unseren HörerInnen näher bringen, was uns ja bei diesem doch sehr komplizierten und komplexen Thema der Eizellabgabe umgetrieben hat und wie wir auch zu bestimmten Vorschlägen und Eckpfeilern gekommen sind in dem Policy Paper.
Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Feministische Fundstücke.
Prima, dann lasst uns gerne weitermachen mit unserer Rubrik der feministischen Fundstücke. Bei den feministischen Fundstücken, da stellen wir uns immer allerhand Spannendes vor. Jede bringt ein feministisches Fundstück mit und das kann wirklich von einer Literaturempfehlung über ein Musikstück, über eine kuriose Rechtsentwicklung bis zu einem irgendwie feministischen Evergreen alles sein. Und wir freuen uns schon sehr, was wir heute wieder für euch im Repertoire haben. Und Anne, wir machen das immer so, dass unser Gast den krönenden Abschluss bildet. Und deswegen würde ich Selma bitten, mit deinem Fundstück anzufangen.
Ja, vielen Dank. Ich habe ein ganz kleines Fundstück mitgebracht. Es ist ein bisschen ein ambivalentes Fundstück. Ich habe das in letzter Zeit häufiger aber schon gemacht, dass ich Dinge mitgebracht habe, aktuelle Rechtsentwicklungen, die ich so auch ein bisschen feiere. Und diese möchte ich aber natürlich auch ein bisschen kritisieren. Also ihr könnt es euch vielleicht denken, es passt gut zu unserer Folge und so ein bisschen zu dem Schwerpunkt, den wir dieses Jahr haben, der reproduktiven Rechte. Denn was hat der Bundestag denn mal geschafft? Er hat es geschafft, sich Anfang Juli darauf zu einigen, dass die Gestaltbelästigung nun unterbunden werden soll. Was hat das damit auf sich? Das ist auch etwas, was der Deutsche Juristinnenbund schon lange thematisiert und fordert. Nämlich, es gibt eine Praxis von sogenannten Lebensschützern, also fundamentalistischen Abtreibungen, AbtreibungsgegnerInnen, vor Abtreibungskliniken oder vor Kliniken, die den Schwangerschaftsabbruch durchführen, sich zu positionieren und zu protestieren oder beziehungsweise Frauen, die dorthin gehen, um einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, man kann es nicht anders sagen, belästigen durch Bilder, Skandierung und so weiter. Wir wissen, wovon wir sprechen. Und das haben wir schon lange kritisiert, dass das nämlich ein fundamentales Hindernis ist, auch auf dem Weg zur Wahrnehmung der reproduktiven eigenen Rechte und dass das Ganze dem begegnet werden soll. Und soweit ich das überblicke, ist jetzt ein Gesetzesentwurf verabschiedet worden vom Bundestag, der eben ratsuchenden Schwangeren davor schützen soll und so wie es der Deutsche Juristinnenbund auch gefordert hat, im Wege eines Bußgeldtatbestands im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Also es ist keine Straftat, diese Gehsteigbelästigung, aber es ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit Bußgeld geahndet werden. Und insbesondere gibt es auch eine Bannmeile von 100 Metern um die Kliniken herum, wo so etwas nicht stattfinden darf. Und das ist natürlich erstmal zu begrüßen. Da ist eine Forderung von uns auch aufgenommen worden. Sie wird umgesetzt. Es ist eine Stärkung der reproduktiven Rechte, aber es ist natürlich nur eine sehr, sehr kleine Stärkung. Und wir wollen ja schon, das haben wir jetzt zum Schluss auch nochmal angesprochen, wir warten natürlich auf die viel größeren Würfe jetzt auch schon lange. Und der größte Wurf wäre dann jetzt endlich mal den Schwangerschaftsabbruch zu entkriminalisieren und da eine Lösung zu finden, eine Legislative, die eben den reproduktiven Rechten von schwangeren Personen gerecht wird und nicht dieser vermeintliche Kompromiss, den wir jetzt schon seit so langer Zeit erdulden müssen, dass der endlich aus der Welt geschafft wird. Genau, das ist mein Fundstück.
Ja, super, vielen Dank. Und ich würde da vielleicht auch nochmal an der Stelle einwerfen, das Policy Paper des DJB zum Schwangerschaftsabbruch und der Entkriminalisierung ist natürlich nach wie vor hochaktuell und bietet da auch Anhaltspunkte für einen konkreten Regelungsvorschlag, falls man das jetzt noch angehen wollte.
Es ist ja sehr interessant, das habe ich, glaube ich, auch in einer Folge von euch, ist mir nochmal richtig klar geworden, dass wenn wir jetzt so über den US Supreme Court uns aufregen und über das Roe v. Wade overturned wurde, dass ja das amerikanische Recht noch keine Entscheidung hat, die explizit den Schutz des Lebens in diesem Maße betont, wie das ja als Pflicht an den Gesetzgeber, wie das die damalige Schwangerschaftsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts getan hat.
Ja, genau. Höchste Zeit also. Und da bleiben wir, das haben wir ja gesagt, bleiben wir dran. Genau, Dana, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe heute mal was ganz anderes mitgebracht, als ich sonst so mitbringe. Und zwar auf eine Empfehlung hin von einem meiner Brüder. Der hat mir nämlich einen Podcast empfohlen. Und zwar ist das der Podcast SWR 1 Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Also es geht um Musik und es geht um berühmte Musikstücke, die auf berühmten Alben erschienen sind. Und es gibt dann irgendwie in jeder Folge so ein Album, was aufgegriffen wird. Und da werden dann so interessante Hintergründe berichtet, auch teilweise irgendwie kuriose Fakten rund um die Entstehungsgeschichte und so weiter. Und da gab es eine Folge, die ich jetzt empfehlen möchte, weil es auch jetzt die einzige ist, die ich bislang gehört habe von diesem Podcast. Und zwar ist das diesjährige Special zum Internationalen Frauentag. Das machen die wohl schon länger, dass es da immer Sonderreihen, Specials gibt zum Internationalen Frauentag, wo dann eben besonders Künstlerinnen im Fokus stehen. Und dieses Jahr gab es eine Folge, bei der zu Gast war die Sängerin Lucy van Ork. Die kennen wir von Lucy Electric, genau, Mädchen. Und die spricht mit der Musikredakteurin Katharina Heinius und es geht in dieser Folge im Schwerpunkt um Pionierinnen der elektronischen Musik. Und auch da bin ich nicht weiter bewandert, fand es aber sehr interessant und habe viel gelernt, nämlich auch über die Ursprünge der elektronischen Musik, wo vor allen Dingen eine spannende Frau als Mutter der elektronischen Musik bezeichnet wird, Clara Rockmore, die das sogenannte Theremin gespielt hat. Was ich auch nochmal googeln musste, was das genau ist. Das ist dieses komische Gerät, wo man zwischen so verschiedenen Stäben in der Luft quasi spielt und das so Geräusche erzeugt. Sehr fancy. Also funktioniert so elektromagnetisch ohne quasi Berührung des Geräts. Ich habe mir da auch so Aufnahmen angeschaut und auch in dem Podcast werden immer wieder so Sequenzen auch eingespielt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und dann lernt man eben auch noch viele andere interessante Persönlichkeiten kennen, Pionierinnen der elektronischen Musik, unter anderem Delia Derbyshire, Die hat die Titelmusik zu der Serie Doctor Who kreiert, die vielleicht auch einige von euch im Ohr haben und die schon aus den 60er Jahren stammt und was eben auch in dieses Genre fällt und das sehr stark geprägt hat. Und dann habe ich vor allen Dingen noch mitgenommen, dass noch eine weitere spannende Künstlerin vorgestellt wurde, von der dann auch einige Stücke eingespielt wurden, Laurie Spiegel. Die hat in den 80er Jahren Computermusik kreiert, also hat da wirklich so mit Lochkarten und keine Ahnung was für Dingen Computermusik kreiert. Fand ich eine sehr interessante Folge, mal was ganz anderes und deswegen dieses Mal mein feministisches Fundstück.
Sehr schön. Wir lieben Lucy Electric. Das ist einfach ein ikonischer Song.
Absolut. Liebe Anne, was hast du uns denn heute mitgebracht als Fundstück?
Ja, bei mir geht's künstlerisch weiter. Und zwar bringe ich als feministisches Fundstück wenn man so will, eine Ausstellung und eine Person mit. Und zwar ist die Person Helma Sanders-Brahms meine Mutter, eine der bedeutendsten Filmregisseurinnen des jungen deutschen Films, die ihre Filme seit Anfang der 70er Jahre gemacht hat. Und zu diesem Zeitpunkt war es wirklich noch undenkbar, dass Frauen Filme machen. Und ich habe es immer wieder als was ganz Besonderes empfunden, dass diese Künstlerin dieser Zeit und eben besonders auch meine Mutter den weiblichen Blick in das Kino gebracht haben. Und sie sagt so schön, dass sie sich Männer als Vorbilder nicht nehmen kann, weil sie einen anderen Blick auf die Figuren haben, auf die Charaktere, auf Konflikte, die sie in ihren Filmen schildern will. Und ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns auch heute als Frauen, die uns Gedanken machen und unseren Feminismus nach vorne tragen, auch schauen, wo sozusagen Wurzeln sind und wo Dinge auch angefangen haben. Und das finde ich einfach wirklich sehr, sehr beeindruckend. Meine Mutter hat ganz viele Filme auch aus einem sehr weiblichen Blickwinkel gemacht. Sie hat einen Film gemacht über eine junge Türkin, die vor einer Zwangsheirat flieht und nach Deutschland kommt und dann in Deutschland schließlich in die Prostitution gezwungen wird. Sie hat einen Film gemacht über meine Großmutter im Grunde im Zweiten Weltkrieg und wo die Fragen gestellt werden, ja, wie haben sich denn auch gerade Frauen in dieser Zeit des Nationalsozialismus verhalten? Sind sie umgegangen mit Krieg und dann mit dieser Zeit von Nachkriegsdeutschland, wo dann eben Frauen zurück an den Herd mussten und letztlich die Frauen in Randgruppen dann eigentlich sozusagen dafür sorgen sollten, dass die Welt wieder heile wurde. Und ich finde, wer das Werk meiner Mutter kennenlernen möchte, und da möchte ich wirklich alle zu ermutigen, sich zum Beispiel Filme wie Deutschland bleiche Mutter oder eben Schirins Hochzeit anzuschauen, kann man das, indem man sich zum Beispiel DVDs bestellt und so. Aber man kann sie auch kennenlernen, indem man nach Emden fährt. Das ist eine Stadt in Ostfriesland. Und da gibt es jetzt im Ostfriesischen Landesmuseum die Ausstellung Helma, ihre Filme, ihr Leben. Und ich kann wirklich alle nur ermutigen, vielleicht, wenn man auf dem Weg nach Norderney oder Jüst in den Urlaub ist, kann man da vielleicht eine kurze Station machen und sich einfach eine unglaublich, wie ich finde, faszinierende künstlerische Person anschauen, die feministische Fragestellungen, weibliche Blickwinkel eben in die deutsche Kunst gebracht hat.
Super, vielen Dank für dieses auch sehr persönliche Fundstück. Ich habe ja auch schon von dir selber hören dürfen, von dem wahnsinnigen Engagement deiner Mutter und den spannenden künstlerischen Werken. Und schließe mich dem Aufruf an, nach Emden zu fahren.
Wow, ich bin ganz beeindruckt. Ich wusste es gar nicht, dass du so eine beeindruckende Mutter hast. Und so schließen wir die Folge halt auch mit dem, das ist, finde ich, auch ein total schöner Abschluss. So ganz unerwartet dann doch wieder mit dem Bezug zur eigenen Mutter.
Ja, vielen Dank. Ich finde, das war eine sehr informative, spannende Folge und jetzt auch nochmal eine richtig interessante Runde an feministischen Fundstücken. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Hört gerne rein. Bis dann.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.